Ja, ihr Lieben, ich möchte euch auch noch ganz herzlich begrüßen und bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich noch ein kurzes Gebet sprechen. Ja, lieber himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Sonntagmorgen. Ich danke dir, dass der Sommer Einzug gehalten hat, für das wunderbare Wetter und dass wir uns in aller Freiheit hier treffen können. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt unser Zusammensein segnest, dass du ja erfahrbar wirst in diesem Gottesdienst, in all dem, was wir machen an Gedanken, Liedern, Gebeten, aber auch jetzt in der Auseinandersetzung mit deinem Wort. Lass es in uns lebendig werden. Amen. Ja, ich fange mal an, so ganz germanistisch, mit der deutschen Sprache. Und wir haben, glaube ich, nicht nur in der deutschen Sprache, sondern generell in allen Sprachen immer Wortspiele, die mit Gegensatzbegriffen arbeiten. Solche Entweder-Oder-Begriffe. Der Fachbegriff für solche Spiele heißen Antonyme. Antonyme sind diese Gegensatzbegriffe. Und ich mache mal ein Beispiel. Und dann seid ihr sofort bei mir. Wenn ich jetzt sage schwarz, was wäre für euch so der Gegensatz? Weiß, ne? Schwarz-weiß. Wir machen weiter. Groß. Klein. Ne? Dick. Dünn. Hell. Dunkel. Ne? Ganz einfach, kennen wir alle. Und man macht oft solche Spiele dann auch. Jetzt machen wir es ein bisschen komplizierter. Das war ja ganz simpel. Jetzt machen wir es ein bisschen komplizierter. Wenn ich jetzt den Begriff Angst nennen würde, wo würdet ihr da den Gegensatz, das Antonym drin sehen? Freude. Angst, Freude, super. Interessant, wäre ich gar nicht drauf gekommen. Habt ihr eine andere Idee? Hoffnung, ja? Mut, danke. Also Mut war auch das, was mir dazu eingefallen ist. Man merkt aber, dass ihr frohe Christenmenschen seid und direkt schon so auch so christliche Begriffe dagegen setzt. Wunderbar, wir werden diesen Begriffen auch noch im Laufe der Predigt begegnen. Angst hatte ich jetzt auch im Sinne, haben wir ähnlich gedacht, Mut. Also man ist ängstlich oder mutig und so weiter. Und was ist Angst? Das wollen wir uns ja mal ein bisschen näher anschauen. Angst ist ein Grundgefühl in bedrohlich empfundenen Situationen. Und was löst Angst aus? Nämlich eine erwartete, eine befürchtete Bedrohung, zum Beispiel meiner körperlichen Unversehrtheit. Da ist so ein Kerl, der ist da am Rumkrakehlen und dann denke ich, da mache ich einen Bogen drum, sonst kriege ich nämlich auch noch was aufs Maul. Also, habe ich Schiss, mache ich einen Bogen drum, alles klar. Aber es gibt noch andere Auslöser, die mir Angst machen. Zum Beispiel, wenn meine Selbstachtung gefährdet ist. Oder auch, wenn mein Selbstbild gefährdet ist. Also, wir haben verschiedene Bedrohungen, die uns in eine Angstsituation hineinführen. Das sind physische Bedrohungen, moralisch-soziale oder auch psychisch-existenzielle Bedrohungen. Grundsätzlich wird in der deutschen Sprache, das ist uns, glaube ich, gar nicht so bewusst, wir werden ja sprachlich immer unpräziser schwimmen, so wird grundsätzlich aber unterschieden zwischen dem Begriff der Angst und der Furcht. Wenn ihr mich jetzt gefragt hättet vorher, wo ist da der Unterschied? Ich hätte es euch gar nicht sagen können, weil das schwimmt immer bei uns. Aber es ist tatsächlich ein Unterschied. Angst meint erstmal eine unbestimmte Angst. Und es gibt im Englischen, jetzt höre ich auch gleich auf mit Sprache, im Englischen gibt es einen Begriff, das ist so ein bisschen sophisticated Englisch. Das heißt auch heute noch im englischen Sprachgebrauch German Angst. Und das meint einfach so ein unbestimmtes Gefühl von, ich empfinde alles bedrohlich. Und die Engländer verbinden das irgendwie auch mit unserer deutschen Seele, irgendwie German Angst. Also Angst ist erstmal was Unbestimmtes und Furcht als Gegenbegriff ist immer objektbezogen. Das heißt, die ist konkret, die Furcht. Auch interessant. Angst hat sprachlich, jetzt höre ich auch gleich auf, versprochen, hat sprachlich auch was mit Enge zu tun. Angst und Engel sind Begriffe, die ganz eng miteinander verwandt sind. Und das können wir auch nachvollziehen. Jeder von uns kennt Situationen, die wir bedrohlich empfinden und die uns Angst machen. Und dann wissen wir auch, wie sich das anfühlt. Wir werden fokussiert auf diesen Angstauslöser und er treibt uns oft in eine Ausweglosigkeit, in eine Enge. Angst ist ja nichts Schönes, aber Angst ist durchaus sinnvoll. Angst ist ein sinneschärfender Schutzmechanismus. Und hätten wir dieses Gefühl der Angst nicht, und das geht jetzt sozusagen ganz in die Natur auch zurück, dann würden wir wahrscheinlich als Lebewesen gar nicht überleben können. Und nicht nur wir haben Angst, auch in der Tierwelt ist Angst bekannt. Ein sinnenschärfender Schutzmechanismus. Und was passiert dann mit uns? Wir haben eine erhöhte Aufmerksamkeit. Unsere Muskeln spannen sich an. Ihr kennt das, dieses starre Angstsein. Wir haben erhöhten Blutdruck, Herzklopfen und unsere Atmung wird flach. Und all diese Zustände, diese körperlichen Zustände, die wir entwickeln, wenn wir in so einer bedrohlichen Situation sind, die haben einen Sinn, sie sind nämlich eine körperliche Voraussetzung für ein Grundverhalten. Man nennt das fly or fight, also fliehe oder kämpfe. Ich wäre wahrscheinlich eher mal der erste Kandidat, Anspannung und dann gib Gas, mach dich aus dem Staub. Gerade wenn der besagte Kerl da sich breit macht. Aber das ist diese Grundvoraussetzung. Wir müssen in sehr kurzer Zeit entscheiden, uns für das eine oder für das andere. Und dafür ist unser Körper so dermaßen unter Strom, unter Adrenalin, um die Energie zu haben, entweder abzuhauen oder zu kämpfen. Angst ist von daher nicht nur eine Lebensnotwendigkeit, die uns diese Energie ermöglicht, sondern Angst ist auch eine Grundwirklichkeit unseres Lebens. Jeder von uns ist auch immer wieder in Situationen, die uns ängstigen. Ich komme zum Text und wir finden den Text im Johannesbrief und es ist der Text, der uns auch heute für die Perikope vorgegeben ist. Das heißt, ich habe diesen Text nicht selber gewählt. Der Johannesbrief ist der Brief von Johannes und nicht etwa an Johannes. Das heißt, es legt uns schon nahe, wer der Autor dieses Briefes ist. Als Verfasser gilt Johannes, der Sohn des Zebedäus, und datiert wird dieser Brief ans Ende des ersten Jahrhunderts. Johannes und sein Bruder Jakobus, das sind die Zebedäus-Brüder, gehören zu dem ganz frühen Jüngerkreis um Jesus. Wir wissen so ein bisschen was von ihnen aus den Evangelien und wir wissen zum Beispiel, dass sie Söhne sind aus so einem mittelständischen Unternehmen, sage ich jetzt mal im modernen Deutsch. Ihr Vater war Fischer, hat also einen kleinen Fischereibetrieb, würde man das heute modern sagen, und war durchaus nicht unvermögend, das heißt, die waren so gut saturierte Mittelständler. Interessant ist, dass Johannes und sein Bruder Jakobus immer schon so eine spirituelle Ader hatten. Das heißt, sie hatten immer schon so einen Draht zu Gott. Und das zeigt sich ganz früh, weil sie nämlich, bevor sie Jünger Jesu wurden, schon erwähnt werden für den Jüngerkreis von Johannes, diesmal nicht diesem Autoren, unserem Johannes, sondern Johannes dem Täufer. Also sie gehören zum ganz frühen Kreis, Jüngerkreis von Johannes dem Täufer, bevor sie dann mit Jesus selber mitgegangen sind. Damit gehört auch Johannes, unser Autor jetzt hier, zum engsten Kreis um Jesus und erlebte viele Schlüsselsituationen von Jesu Wirken und war dann auch Zeuge der Kreuzigung, Jesu Sterben. Darüber hinaus aber bleibt er im Jüngerkreis und wird dadurch auch mehrfach als Zeuge der Auferstehung Jesu genannt. In der kirchlichen Tradition, das können wir in der Bibel jetzt so nicht mehr nachlesen, finden wir Johannes dann später in Kleinasien, und zwar als Gemeindeleiter der Gemeinde in Ephesus. Ephesus ist uns bekannt im Neuen Testament über den Epheserbrief, den Paulus schreibt, und da dürfen wir dann auch den Autoren unseres Textes verorten. So, noch ein ganz bisschen Theologie und dann springen wir in den Text hinein. Der erste Johannesbrief ist insofern besonders, weil er im engen Sinne eigentlich gar kein Brief ist. Ein Brief hat immer einen Verfasser, den haben wir kennengelernt, aber er hat auch einen Adressaten, den gibt es hier nicht. Und deswegen nennt man den Johannesbrief zusammen mit den zwei Petrusbriefen, Jakobus und dem Judasbrief, nennen die Theologen katholische Briefe, und das hat hier nichts mit katholischer Kirche zu tun, sondern katholisch ist ein lateinisches Wort, was allgemeingültig heißt. Das heißt, es sind Briefe, die nicht in eine konkrete Gemeindesituation hineingeschrieben sind, sondern als Briefe grundsätzliche theologische Themen anpacken und theologische Wahrheiten berichten wollen. Deswegen hat er keine Anrede, was normalerweise beim Brief wäre, ne? sondern geht direkt in die Vollen. Und auch der Briefschluss fehlt. Ich lese aus 1. Johannes 4. Kapitel die Verse 16 bis 21 und bin damit eben auch in der Perikope drinne. Da geht's los. Überschrieben ist dieser Absatz in meiner Guten Nachricht Bibel mit Gott ist Liebe. Wir jedenfalls wissen es ganz sicher, dass Gott uns liebt. Gott ist Liebe. Wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn die Liebe ihr Ziel bei uns erreicht, dann werden wir am Tag des Gerichts zuversichtlich sein, weil wir in dieser Welt so mit Gott verbunden sind, wie Christus es ist. Die Liebe kennt keine Angst. Wahre Liebe vertreibt die Angst. Wer Angst hat und vor der Strafe zittert, bei dem hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wenn einer behauptet, ich liebe Gott, und dabei seinen Bruder, in Klammern seine Schwester, hasst, dann lügt er. Wenn er seinen Bruder, in Klammern seine Schwester, den er sieht, nicht liebt, dann kann er Gott, den er nicht sieht, nicht lieben. Christus gab uns dieses Gebot, wer Gott liebt, der muss auch seine Geschwister lieben. Im Text steht sein Bruder, ich möchte das aber ein bisschen ausweiten. Eingestiegen bin ich mit germanistischen Gedanken. Wir haben über die sogenannten Antonyme gesprochen, haben die kennengelernt, obwohl wir es schon wussten, was das ist. Und wir haben über diese Gegensatzpaare nachgedacht. Und interessant ist, dass Johannes jetzt neben dem, was uns schon so eingefallen ist, einen neuen Gegensatz zum Begriff Angst gewählt hat und hier wählt und diesen auch gedanklich verfolgt. Nämlich Gegensatz zu Angst ist nach Johannes die Liebe. Und das finde ich einen spannenden Aspekt, auf den ich selber nicht gekommen wäre. Wenn wir den Begriff Liebe hören, dann müssen wir feststellen, dass wir in unserer deutschen Sprache da ein sehr, sehr eingeschränktes, enges Bild haben. Liebe in unserer deutschen Sprache und im allgemeinen gesellschaftlichen Gebrauch ist immer ein Aspekt eines Liebesbegriffes, den die Bibel viel, viel weiter differenziert. In unserer Sprache verstehen wir unter Liebe die romantische Liebe, die erotische Liebe. Das gibt es auch als Liebesbegriff in der Bibel. Im griechischen Text wäre es dann, im Lateinischen wäre es Eros. Aber die Bibel kennt eben noch andere Aspekte der Liebe, die in unserer deutschen Sprache so ein bisschen verflacht sind. Da gibt es dann noch die Freundschaft und Nächstenliebe und die Gottesliebe. Und den Begriff, den Johannes hier verwendet im Originaltext, der meint die Gottesliebe, die Liebe, die von Gott geschenkt wird, die sogenannte Agape. Das heißt, wenn wir im Neuen Testament über Liebe lesen, dann ist fast immer Agape als Begriff genannt. Das heißt, eine Form der Liebe, die Gott uns schenkt, die wir von Gott bekommen und die wir in Gottes Sinne miteinander teilen. Und das Neue Testament kann man eigentlich auch als das Testament der Liebe überschreiben, denn das ist ein ganz, ganz immanentes Thema in allen neutestamentarischen Texten. Jesus selber lehrt die Liebe schon, Nächstenliebe haben wir alle im Kopf, aber auch die ganze Theologie, die sich dann im Nachklang vor allen Dingen unter Paulus entfaltet im Neuen Testament, hat immer wieder die Liebe im Fokus. Und man muss für Paulus gerade sagen, dass er eine richtige Liebestheologie entfaltet hat. Schon im frühesten Paulusbrief, dem ersten Thessalonicher Brief, gliedert er Glaube, Liebe und Hoffnung als Kerngedanken des christlichen Glaubens. Und ihr wisst alle, dass er dann später im Korintherbrief die Liebe als die größte Gabe auch nennt. Christi Gebot der Nächstenliebe konkretisiert Paulus dann auch im Sinne der Geschwisterliebe in der Gemeinde. Die Gemeinde soll der Ort sein, wo diese Liebe Gottes, diese Agape, vor allem zum Tragen kommt, wo sie nach außen sichtbar werden soll. In den weiteren Briefen wird die Agape durch die Selbsthingabe von Jesus Christus bestimmt. In Christus zeigt Gott, dass er der Gott der Liebe und des Friedens ist. Gott zeigt seine Liebe dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Und im Weiteren bedeutet das für uns alle, die wir mit Christus verbunden sind, die Liebe Christi schützt und trägt die Glaubenden und verbindet sie unauflöslich mit Christus. Ein Gedanke, den wir gleich im Abendmahl auch nochmal wieder hören werden. Zugleich kann Paulus die Liebe auch dem Heiligen Geist zuschreiben. Liebe ist offensichtlich etwas, was Gott den Menschen in Christus durch den Heiligen Geist verleiht. Zur Liebe gehört die Freiheit. Freiheit bildet eine der Voraussetzungen für die Möglichkeit zu lieben. Liebe ist treu. Liebe gibt dem anderen Raum und lässt ihm die Freiheit. Soweit Paulus. Und jetzt gehen wir zu Johannes, dem Autoren unseres Textes. Und der knüpft im Grunde seine Gedanken ganz eng an diese paulinische Liebestheologie an. Aber es kommt noch ein Aspekt hinzu, und den finde ich ganz wichtig. In den Johannesbriefen wird dem Liebesbegriff der Wahrheitsbegriff gegenübergestellt. Wahrheit, Wahrsein, wahrhaftig sein ist für Johannes im Johannesbrief oder in Johannesbriefen ganz unmittelbar miteinander verbunden. Immer wenn der Begriff Agape kommt, kommt auch der Begriff der Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Das heißt, Liebe und Wahrhaftigkeit sind für Johannes untrennbare Dinge. Im ersten Johannes ist Gott ganz parallel formuliert, sowohl Licht als auch Liebe. Licht, Wahrheit und Glauben werden der Liebe gegenübergestellt und mit ihr verbunden. Und so heißt es dann im ersten Johannes im zweiten Kapitel, wer seinen Bruder, wer seine Schwester liebt, bleibt im Licht. Gott und Liebe können in eins gesetzt werden. Die Liebe Gottes verpflichtet die Menschen zur Liebe. Ihre zwischenmenschliche Liebe ist Bedingung dafür, dass Gott in ihnen bleibt. Vollendete Liebe führt zu Freiheit. Und da werden wir jetzt im Text und schließt jede Form von Angst und Furcht aus. So viel der theologische Background zu unserem Text. Ich möchte jetzt ein bisschen einsteigen und diesen Text noch mal ein bisschen näher betrachten und habe diesen Abschnitt jetzt überschrieben mit Angst oder Liebe. Gibt, glaube ich, irgendeine Show im Fernsehen, Geld oder Liebe, da denkt man sofort dran. Johannes formuliert es anders, er sagt Angst oder Liebe. Und ich möchte hier eine Frau zitieren, die ich über ein Interview im ERF-Rundfunk gefunden habe, auf die gestoßen ist. Sie ist Sozialpädagogin und Seelsorgerin Cornelia Mack. Und diese Cornelia Mack hat ein Buch geschrieben, über das Thema Angst. Das heißt, sie ist als Seelsorgerin und als Sozialpädagogin eine Frau, die sich mit diesem Thema unter sehr unterschiedlichen Aspekten auskennt. Das Buch heißt Angst verstehen, entmachten, verwandeln. Und das finde ich einen ganz spannenden Titel. Und sie schreibt Folgendes aus ihrer seelsorgerlichen und pädagogischen Erfahrung. Wenn jemand Krankheitsängste hat, hat er möglicherweise nicht nur Angst vor der Krankheit, sondern davor, dass er todkrank wird und stirbt. Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass die Angst vor dem Tod letztlich hinter vielen Ängsten steckt. Wenn wir das aber wissen, haben wir das Handwerkszeug, um die Angst zu entmachten. Wenn ich etwas habe, was stärker ist als der Tod und dem Tod die Macht nimmt, kann ich das meiner Angst entgegensetzen. Und interessant ist, dass Cornelia Mack in diesem Kontext auch Johannes zitiert, hier das Evangelium, und sie sagt Folgendes. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Wir finden das in Johannes 16, Vers 33. Das heißt, es gibt nichts, das so stark ist, dass Jesus es nicht überwinden kann. Er, Jesus, geht mit uns in der Angst. Er ist an unserer Seite. In einer chaotischen, bedrohlichen Welt eröffnet uns Gottes Liebe einen weiten Raum. Sie schenkt uns inneren Frieden, macht uns unseren Blick frei und führt uns zur Wahrheit, wo sich Frieden, Freiheit, unverlässliche Wahrheit finden lässt, da ist schließlich auch Hoffnung. Der Philosoph Ernst Bloch hat Folgendes gesagt. Um Lebensangst zu überwinden, ist es ganz wichtig, dass wir wieder lernen, Hoffnung zu haben. Und daraus resultiert für uns, für jeden Einzelnen von uns, dass wir unserer Lebensangst immer unseren Lebensmut entgegensetzen müssen. Mit dem, was Johannes uns nun berichtet, im Johannesbrief, könnte man diesen Vers, diesen Satz, diese Aussage auch anders formulieren. Wir sollen unserer Lebensangst immer unsere Lebensliebe entgegensetzen. Diese Liebe Christi schützt und trägt uns als Glaubende und verbindet uns unauflöslich mit ihm, unserem Herrn Jesus Christus. Ich komme zum Schluss. Zugehörigkeit gegen die Angst. Wenn ich unterwegs bin, ob auf der Straße, im Alltag, wo auch immer, mit meinen Nachbarn spreche und auch an mir selber merke ich das immer wieder, dass wir Menschen gerade hier in unserer westlichen Gesellschaft ein unheimlich großes Sicherheitsbedürfnis haben. Sicherheitsbedürfnis für alle Lebensbereiche, alles absichern, alles safe haben. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Da geben wir richtig viel Geld für aus. Und so ein großes Sicherheitsbedürfnis ist immer ein untrügliches Zeichen für Angst. Darunter steckt immer eine ganz, ganz große Angst. Und das merke ich auch, dass wir ganz, ganz ängstlich sind in dieser Zeit. Wir leben in einer Zeit der Angst. Wenn die Menschen in früheren Zeiten Gott fürchteten, ist der heutige Gott der Wohlstand. Es herrscht Angst vor Veränderung, vor Verarmung, vor Verlust von sozialem Ansehen und natürlich vor Krankheit. Die Welt ist voller Konflikte, ein feindlicher Ort, in der Gott scheinbar keine Relevanz mehr hat. Rettung suchen wir ausschließlich in materieller Sicherheit. Und wenn ich hier stehe und das predige, möchte ich mich da reingeben. Ich nehme mich da nicht aus. Ich ticke an vielen Punkten genauso. Und trotzdem, gerade als jemand, der dann auch sich mit biblischen Wahrheiten auseinandersetzt, muss ich sagen, ich halte diesen Weg für eine Sackgasse und schließe deshalb diese Predigt mit Gedanken von Hans-Joachim Eckstein. Er hat in dem Buch »Du liebst mich, also bin ich« einen sehr bemerkenswerten, ein Gedicht geschrieben, das heißt »Zugehörigkeit«. Und das finde ich ganz bedeutsam und deswegen habe ich diesen Schlussabschnitt auch »Zugehörigkeit gegen die Angst« überschrieben. Zugehörig. Sklaven gehören ihren Herren und müssen sie gehörig fürchten. Wer niemand anderem gehört und keinem hörig ist, der ist furchtlos und frei. Die Liebenden aber sind frei und gebunden zugleich. Sie können gehen, aber sie wollen bleiben. Sie können sich schützen, aber sie wollen sich öffnen. Sie gehören sich selbst, aber sie geben sich hin. Sie haben ihre Rechte, aber sie leben ihre Liebe. Sie fürchten sich nicht, aber sie empfinden tiefe Ehrfurcht. Sie sind nicht hörig, aber zugehörig. Wehe dem, der einem anderen gehört. Wehe dem, der keinem anderen gehört. Wohl dem, der niemandem gehört, aber jemanden hat, dem er zugehört. Muss man drüber nachdenken? Wir gehören zu Jesus Christus. Und das ist unsere Stärke. Und deswegen haben wir immer einen ganz, ganz starken Herrn an unserer Seite, gerade in Momenten der Angst, der uns trägt und hält und versteht. Amen.